einen wunderschönen guten Morgen. Ich freue mich sehr, hier in diesem schönen Haus zu sein und hier in dieser schönen Gemeinde, auch wenn viele gerade nicht da sein können. Und doch sehe ich doch einige vertraute Gesichter. Schön seht ihr aus, gut seht ihr aus, gesund seht ihr aus. Genau. Ich weiß nicht, wie oft ich oben im Saal gepredigt habe. Jetzt bin ich einfach um 2 Meter runtergefallen oder 2,5. Aber es sieht immer noch, fühlt sich nicht ganz anders an. Erst einmal eine Gratulation zu der ganzen Arbeit, zu der ganzen Mühe, zum ganzen Fleiß, zum ganzen Geld, was hier investiert wurde. Es ist stark, wenn eine Gemeinde wächst. Vor vielen Jahren wart ihr eine ganz kleine Gemeinde und mittlerweile seid ihr eine große Gemeinde geworden und ihr geht Schritte, jedes Jahr weitere Schritte und dann kommen so große Schritte wie den Kauf dieses Hauses oder den Bau hier. Gratulation an die Leitung, Gratulation an Pastor Wolfgang und an seine Frau, die hinter ihm steht. Ich weiß, ihr seid da noch ein bisschen konservativ unterwegs, aber wer genau hinschaut, der merkt, hinter einem starken Mann ist eine starke Frau. Und das wollen wir auch würdigen. Gratulation an all die Ältesten und Leiter, die das hier mittragen. Und ich weiß gar nicht im Detail, wer hier mitgeholfen hat, ist auch nicht mein Job, aber ihr habt das gut gemacht, ja. Wirklich richtig gut. Man kommt rein und man merkt, da ist Zukunft für morgen da. Genau, und gleichzeitig, das spüren wir heute auch, ist es irgendwie ein komischer Tag und so langsam gehört es zu unserem Leben, so komische Tage. Mir war, stellt euch mal vor, wir hätten das erlebt, was diese Woche passiert, ohne Corona. Ich glaube, wir wären alle noch viel schockierter. So mittlerweile ist man ja schon fast gewöhnt, mit Hiobsbotschaften umzugehen oder mit so Panikbotschaften und dennoch versetzen sie uns irgendwo in Angst. Und bei mir, ich bin nicht ganz so angstanfällig, vielleicht auch, weil es irgendwo weit, weit weg ist, aber auch vom Typ her. Aber ich kenne Menschen, die hören solche Botschaften und die knicken förmlich ein und sehen sich schon mitten im Krieg. Und die Realität ist, unsere Brüder sind da mitten im Krieg. Und es ist schon tragisch, dass ein paar wenige Menschen letztendlich den Frieden, den wir über viele, viele Jahre, mein Vater ist 75 und er kannte keinen Krieg, also über mehr als 75 Jahren hier in Europa aufgebaut haben, dass wir den so leichtfertig hergeben. Und beten wir, dass es nicht zum Flächenbrand wird. Und da sind natürlich Menschen, die Angst davor haben. Jesus sagt, in der Welt habt ihr Angst. Und wir werden gleich noch für ein Kind beten, das betroffen ist. Ich habe gerade vor einigen Wochen einen Anruf bekommen von einem jungen Mann, der steht mitten im Leben, ist einer der Leiter unseres Technikbereichs in Stuttgart und das ist ein ganz wichtiger Bereich, weil wir Hotelgottesdienste feiern. Und er hat von heute auf morgen eine schreckliche Diagnose bekommen. Und wir merken, wir stellen uns das Leben oft so vor, dass wir gesund und glücklich 80 Jahre alt werden und plötzlich sterben wir. Aber der Verlauf meines Lebens und auch der Verlauf in deinem Leben ist oft doch ein ganz anderer. Und glaube ich, dabei sind zwei Dinge ganz, ganz wichtig. Das erste ist, dass wir niemals, egal ob wir gesund oder krank sind, niemals den Himmel vergessen. Der Himmel wartet auf uns und Gott wartet auf uns. Und Gott verspricht uns kein Leid, kein Schmerz, kein Geschrei. Und das gilt uns allen, die wir an ihn glauben. Und das gibt mir Hoffnung. Denn ich weiß nicht, ob ich morgen noch lebe. Nicht, dass ich sterbenskrank bin, das bin ich nicht, ja. Hab auch die Omikron oder die Delta-Variante hinter mir und hab's überlebt. Aber ich weiß, es wartet Unverweslichkeit auf uns. Wenn wir auf Ostern zugehen, dann feiern wir die Auferstehung von Jesus. Aber diese Auferstehung ist deswegen so besonders für uns, weil sie die Grundlage für unsere Auferstehung ist. Jesus ist nicht nur auferstanden und hat für sich den Tod besiegt, sondern er hat es für uns, die wir an ihn glauben, genauso getan. Das ewige Leben wartet auf jeden Einzelnen. Das ist unser Glaube. Und das ist nicht so, ja, vielleicht kommt es, sondern das ist unsere Gewissheit, dass wir ewiges Leben haben. Das bedeutet natürlich nicht, dass das Leben hier auf dieser Erde egal ist. Wir spüren unsere Schmerzen, wir spüren unsere Krankheiten, wir spüren den Verlust. Und das ist die zweite Realität. Gott hat uns den Himmel nicht auf der Erde versprochen, sondern es gibt einen Himmel nach der Erde. Und hier auf der Erde verspricht er uns
seinen Trost, seine Gegenwart, seinen Heiligen Geist, sein Mit- und Stehen in den dunklen Stunden. Und jetzt betrifft es uns gar nicht so sehr, oder? Ich meine, mittlerweile haben wir uns an Corona gewöhnt und man merkt, ihr sitzt schon ganz schön eng zusammen. Das Ganze scheint schon fast vorbei zu sein. Auch die Familien, die genannten, nicht namentlich genannten, aber doch genannten, werden bald wiederkommen, von denen wird niemand sterben und dann geht das Leben irgendwo weiter. Und schon gibt es neue Herausforderungen. Und was lehren uns diese Herausforderungen? Ich glaube, sie helfen uns, dass wir vom Ziel her unser Leben führen. Dass wir nicht nur in den Tag hineinleben, nicht nur nach Lust und Laune, nicht belanglos, sondern dass wir wissen, unser Leben hat ein Ende, ein Ziel. Und Gott möchte uns hier auf dieser Erde gebrauchen als seine Hand, als seinen Fuß, als seinen Mund. Gott möchte uns hier gebrauchen, einen Unterschied zu machen. Und Gebet verändert. Stellt euch mal vor, die ganze Welt betet gerade. Und ich habe euch kein prophetisches Reden, was jetzt kommen wird. Da habe ich auch gar nicht Gott gefragt und ich weiß auch gar nicht, ob Gott das irgendjemand von uns verraten würde. Aber ich weiß, dass wenn die Welt aufsteht, wenn die Christen in der ganzen Welt aufstehen und wenn wir beten, dass es viel verändern kann. Und das dürfen wir tun. Und dann dürfen wir für Einzelschicksale auch beten. Und das wäre so ein Gebet, das ich sprechen würde. Herr, bewahr die Kinder, bewahr die einzelnen Menschen. Sorg dafür, dass die Schüsse vorbeigehen und mach diesem ganzen Spuk irgendwo ein Ende. So, und jetzt darf ich Gottes Wort mit uns teilen und habe das Vorrecht, dass ich im Prinzip aus dem Schatz eines langjährigen Pastorendaseins, und ich war wirklich schon viele Jahre nicht hier, so eine Predigt rausziehen darf. Und heute Morgen habe ich nochmal überlegt, was ist so, oder gestern Abend, was ist auf meinem Herzen. Und mir fiel eine Predigt, die ich vor drei Monaten gehalten habe, im Zuge unserer Reihe Mental Health. Weil ich glaube, dass diese Predigt uns tatsächlich jedem Einzelnen von uns, egal ob wir je ängstlich waren, je mit Minderwertigkeit zu kämpfen hatten, je unter Stress waren, so dann sind wir eigentlich keine Menschen mehr, sondern eher Roboter, aber dieses Thema ist, glaube ich, gut für jeden Einzelnen von uns. Es geht um gesund sein und die Frage ist, wie können wir gesund sein? Und es ist eigentlich ein Doppelthema. Gesund sein, gesund werden. Ich werde nur den ersten Teil halten, aber der ist schon in sich schlüssig. Da sagt die Bibel einen Vers, den wir ganz oft uns gegenseitig schenken oder den gibt's auch auf so christlichen Karten. Junge Männer straucheln und fallen, aber die auf den Herrn harren, bekommen neue Kraft. Wer kennt diesen Vers? Jesaja 40. So offensichtlich ein Vers, den wir uns gegenseitig immer wieder zusprechen. Und ich glaube, dabei sehen wir ganz, ganz stark den zweiten Teil. Die auf Gott hoffen, die auf den Herrn harren, sie bekommen neue Kraft. Halleluja. Und ich weiß nicht, ob du schon in so einer Phase bist, wo du sagst, Gott, ich bin echt am Ende, ich brauche neue Kraft. Und dann ist es sehr, sehr gut. Aber wer diesen Vers liest, der merkt, die Bibel ist ehrlich, viel ehrlicher, als wir Christen es oft sind. Und die Bibel zeichnet ein ehrliches Bild. Da heißt es nicht nur, wer auf Gott harrt, der bekommt eine neue Kraft, sondern es heißt, und das ist eine Aussage, die ziemlich ernüchternd ist und doch realistisch, junge Männer straucheln und fallen. Das ist eine Zusage oder eine Aussage über uns Menschen und indem diese Aussage den jungen Mann hervorgreift, merken wir, da sind wir alle drin. Denn ein kleines Kind, das noch nicht laufen kann oder gerade dabei ist, laufen zu lernen, da wissen wir, da gehen wir davon aus, dass es fällt. Aber hast du schon mal einen jungen Mann stolpern sehen? Wer von euch sieht ständig starke junge Männer? Ich meine, wir sind so fit, wir wissen, wie man sich bewegt. Das gehört irgendwie nicht zu unserer Lebensrealität, dass wir stolpern, dass wir fallen. Und doch kennen wir so viele von uns und ich glaube, wir alle sind im selben Boot und wir sind schon gefallen. Nicht körperlich, nicht so, dass ein Mensch sagt, oh schau mal, der ist gerade gefallen. Und doch straucheln wir im Leben, wir kommen an unsere Grenzen und das gehört irgendwie mit dazu. Leid, Krankheit, Schmerz, innerer Schmerz, Enttäuschung, das Gefühl, verraten worden zu sein. Mal ganz ehrlich, gerade in dieser Woche, glaube ich, gibt es viele Menschen, die das Gefühl haben, auch politisch verraten worden zu sein. Das Gefühl, seinem eigenen Anspruch nicht zu genügen, es nicht geschafft zu haben, das sind leider Realitäten unseres irdischen Lebens. So, das gehört irgendwo näher, irgendwo dazu. Wer war nicht schon mal müde? Und wer von uns war nicht schon mal sehr müde? Und nach sehr müde kommt matt und nach matt kommt irgendwo schachmatt. Und ich kann euch erzählen, in meinem Leben werde ich jeden Tag müde. Du auch? Und das ist auch gar nicht schlimm, das gehört dazu. Schlaf als Teenager bekämpfst du den noch und findest den schrecklich. Und je älter wir werden, merken wir, Schlaf tut uns gut. Manchen Menschen würde ich einfach Postwenden zum Schlafen schicken und sagen, die Variante, die du gerade bist, ist eine schlechte Variante von dir. Geh mal schlafen, morgen tickst du schon wieder anders. Warum? Weil Schlaf gut ist. Gott hat den Schlaf erfunden, damit unsere Seele in einer so frigiden, kaputten, hasserfüllten Welt überlebt. Und mal ganz ehrlich, wie viele Hiobs-Botschaften hören wir immer wieder neu in unserem persönlichen Dasein und unsere Seele leidet darunter und dann legen wir uns schlafen und am nächsten Morgen merken wir, fühlt es sich schon wieder viel, viel besser an. Aber das ist so das ganz normale Schlaf-Tag-Rhythmus. Wir werden müde, wir gehen schlafen und wir bekommen neue Kraft durch etwas ganz Natürliches, das Gott erdacht hat für eine Welt, in der wir jetzt leben. Aber wir kennen es vielleicht auch, dass wir nicht nur müde sind, sondern dass wir absolut matt sind, dass wir nicht mehr können. Ich weiß nicht, wer von euch nach dieser Phase des Umbaus in so einer Phase ist. Keine Ahnung. Aber ich erinnere mich, als wir zuletzt umgezogen sind, ich habe das im Prinzip so wie die allermeisten Menschen getan, so halb Umbau und Umzug gleichzeitig und den Job auch noch. Und das war so eine Phase von 3 Monaten, wo ich gefühlt 80, 90, 100 Stunden jede Woche arbeiten durfte, von morgens 7 bis abends 12 und jede Stunde war getaktet. Und danach war ich konnte keinen Hammer mehr sehen. Meine Hände taten förmlich körperlich weh. Wenn meine Frau sagte, da muss man noch eine Schraube reindrehen, dachte ich, aber nicht von mir. Das packe ich nicht. Ich war nicht im Burnout, aber es war so anstrengend. Und es brauchte seine Zeit, ein paar Wochen, ein paar Monate, bis ich wieder zum Hammer gegriffen habe. Weil es mich einfach ausgelaugt hat. Kennt ihr solche Situationen? Ja? Das gehört irgendwo zum Leben dazu. Und manchmal ist es gut, wenn wir klüger sind, dass wir erst gar nicht hineinkommen, aber manchmal sieht man eben das ganze Bild nicht. Wir waren 25 Jahre alt, frisch verheiratet und meine Frau hatte im Rahmen von der Jugendfreizeit ein Theaterstück geschrieben. Ich war damals schon der Jugendbeauftragte, kam da relativ schnell irgendwo zum Zug, durfte da gestalten. Und habe gesehen, die Pia ist kreativ und hatte sie gebeten, kannst du doch so ein abendfüllendes Theaterstück schreiben. Und das hat sie getan, Morgendämmerung über dem Paradies. Jetzt, keine Ahnung, fast mehr als 20 Jahre war die Uraufführung in Ulm. Und es war ein herrliches Theaterstück, richtig schön im Rahmen einer Freizeit, ein abendfüllendes Theaterstück und es war cool. Und es war so schön, dass ich gesagt habe, mit diesem Stück gehen wir auf Tournee. Und im nächsten Jahr haben wir das getan. Wir trafen uns irgendwo so ähnlich wie die Adonia-Gruppen das machen und haben diese einzelnen Rollen einstudiert. Und dann waren wir 2 Wochen unterwegs. Meine Frau war frisch schwanger, es war ihr alles andere als gut, aber ich war so in der Höhe meiner Kraft, 25 Jahre alt. Und ich dachte, die 2 Wochen, die schaffen wir schon, oder? Und dann ging es los von morgens bis abends und wir waren gefühlt für alles verantwortlich. Vom Essen über Finanzen, über Werbung und wer mich kennt, der weiß, die Werbung ist mir das immer das Wichtigste. Was nützt es, wenn wir einen guten Gottesdienst haben, ohne dass Besucher da sind? Also wir haben sehr, sehr viel selber getan als junge Mannschaft mit 50 Mann unterwegs von Menden nach Köln, nach sonst wo und am Ende in Bielefeld. Und jetzt kommt es, 2 Wochen waren noch nicht um, der letzte Abend war da. Mein Freund Markus Merck, Pastor in Bielefeld, hatte eine große Aula gemietet und es war ein absoluter Erfolg. Der Saal war voll, das Theaterstück genial, aber rate mal, wer nicht dabei war. Meine Frau und ich, wir waren platt. am letzten Tag. Es hat uns förmlich die Schuhe ausgezogen. Wir wussten auch, da ist jetzt Vertretung. Mein großer Bruder kam und hat am Abend noch gepredigt. Aber wir konnten auch nicht mehr. Und ich dachte, wie krass ist das, wenn man nach 2 Wochen ausgelaugt ist, oder? Und das gehört irgendwo zum Leben dazu. Und dann ist hier dieses Versprechen und an dieser Stelle kommen wir schnell zu diesem zweiten Teil. Aber wer auf Gott harrt, der bekommt neue Kraft. Amen. Wer auf Gott harrt, bekommt neue Kraft. Und dann gibt es wunderschöne Predigten, die wir halten können über Menschen, die das genau gemacht haben. Da lesen wir von David, und David aber stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott, in einer Situation, wo er gefühlt wirklich mit dem Rücken zur Wand stand, wo er überfallen wurde und sein ganzes Lager, die Frauen und Kinder entführt wurden. Und seine Co-Leute wandten sich gegen ihn und sagten, David, du bist schuld. Und dann lesen wir von diesem Mann, und David stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott. Er tut genau das, was dieser Vers tut. Aber ich glaube, dass wir manchmal zu schnell an diesem Punkt sind und sagen, okay, wir sind K.O., also lass uns schauen, wie kommen wir aus dieser Matte wieder raus. Und das Gute ist, gesund sein, gesund werden. Wenn wir erstmal in einer Phase sind, wo wir krank geworden sind, gibt es einen Heiler. Er heißt Yahweh Rapha. Gibt es Jesus Christus? Gibt es einen Gott, der uns so gerne da rausholen möchte? Denken wir an Johannes den Täufer. Johannes der Täufer, er hatte auf Jesus gezeigt. Er hatte diesen Dienst des Vorbereiters und der Vorbereitung. Und seinen Job hat er mit Bravour gemacht. Und ganz Israel letztendlich zur Umkehr gerufen. Und als Jesus anfing zu predigen, waren so viele Herzen schon disponiert, offen auf Gott und auf Gottes Reden. Aber dieser Johannes der Täufer erlebt, dass er eines Tages im Gefängnis landet. Und auf einmal kommt die Krise seines Lebens und die Krise hat viele Ebenen. Die eine Ebene ist, ich bin hier im Gefängnis, ich werde wahrscheinlich sterben. Aber die andere Ebene ist, kann es sein, dass ich irgendwie auf die falsche Karte gesetzt habe? Kann es sein, dass ich auf jemanden gezeigt habe, der angeblich der Retter ist und er ist es nicht? Und dieser Johannes wird ein Zweifler. Und ich liebe die Bibel, weil die Bibel an dieser Stelle so ehrlich ist. Man sollte eigentlich sagen, wenn irgendjemand keine Zweifel haben dürfte an Jesus, dann Johannes. Denn er hatte von Gott selbst bekommen, wortwörtlich, der, auf den du meinen Geist, die Taube, runterkommen siehst, der ist es. Er hat es gesehen, er wusste es, das waren Reden Gottes. Und er selber ist hier in diesem dunklen Loch und zweifelt auf einmal. Und das Gute, was er tut, ist, er sendet in seinem Zweifel, vergräbt er sich nicht, sondern er sendet zu Jesus. Und das ist eine Botschaft, die ich seit vielen Jahren vermittle. Wenn du in der Krise deines Lebens bist, dann gibt es keinen besseren Ort als Gemeinde. Wenn du in der Krise deines Lebens bist, dann gibt es keinen besseren Ort, als zu den Menschen zu gehen, die an Jesus glauben. Wenn du Zweifel hast, wenn du Sorgen hast, wenn du Nöte hast, dann bitte lauf nicht weg. Lauf nicht weg aus der Schule Gottes, sondern lauf in die Schule Gottes. Das liebe ich an Petrus. Ich meine, ganz ehrlich, Petrus hatte Jesus verleugnet. Und wir alle kennen diese Geschichte. Dieser Petrus, der so sehr der Nachfolger von Jesus war. So die rechte Hand. Der Superapostel. Und er hatte Jesus verleugnet. Aber das Gute an Petrus ist, obwohl er versagt hatte, bleibt er immer noch dabei. Er ist immer noch da. Er flieht nicht. Er weiß, ich habe versagt, ich habe den Bock geschossen, aber ich gehöre immer noch dazu. Und weil er dabei ist, kann er die heilenden Worte von Jesus hören. Weil er dabei ist, begegnet ihm Gott. Und ich rate dir so sehr, dass du genau das tust, dass du in der Krise deines Lebens auf Gott harrst. Und Gott harren bedeutet nicht, sich zu isolieren im Kämmerchen, sondern auf Gott zu harren bedeutet, die Versammlung nicht zu verlassen, die Gemeinde nicht zu verlassen, dabei zu bleiben, wo Gott redet. Denn der Glaube kommt auch durch die Predigt. Und während du Gottes Wort hörst, spricht Gott zu dir. Und da gibt es Menschen, die dir wichtig sind. Und wisst ihr, wir haben gerade für Corona gebetet. Wenn ich ehrlich bin, als Pastor hatte ich gleich am Anfang ein Anliegen: Gott, schenk du Gnade, dass keiner hier daran stirbt. Und wir sind eine große Gemeinde und keiner ist bereits gestorben oder bislang gestorben, nach 2 Jahren. Aber das, was eigentlich geschieht, ist, dass diese Krise zu einer ganz anderen Krise wird. Dass wir Menschen Gründe haben, nicht mehr in den Gottesdienst zu gehen. Dass wir vielleicht noch den Stream uns anschauen, und am Anfang war der Stream nötig, aber mit der Zeit ist er einfach bequem. Ich sitze zu Hause und trinke meinen Kaffee und schlürfe meinen Kaffee und höre mir die Predigt so halb zu, während ich eigentlich schon gedanklich woanders bin. Und wisst ihr, wir feiern diese Möglichkeit, die wir haben als Gemeinden, dass wir unsere Gottesdienste streamen können. Herzlich willkommen im Stream. Das ist so cool. Aber 2 Jahre später darf man wiederkommen. Jetzt, wenn man krank ist, natürlich nicht, ja, aber so vom Grundgedanken. Und wir merken, die eine Krise führt zu einer ganz anderen Krise, nämlich, dass Menschen aus guten Gewohnheiten herauskommen. Es war so eine gute Gewohnheit, in den Gottesdienst zu gehen. Und auf einmal ist es keine gute Gewohnheit. Und du bist allein. Und wenn du alleine bist, dann bist du eine leichte Beute. Eine leichte Beute für den Feind. Dann kommt er mit all seinen Machenschaften. Und wer hilft dir auf? Christsein ist kein Leben als Single Christ, sondern Christsein bedeutet, wir sind gemeinsam unterwegs. Wir ermutigen uns. Wir ermahnen uns. Wir fordern uns gegenseitig auf, wieder in die Spur zu kommen. Und ich darf das als Pastor ganz konkret auch tun. Ich bin Kleingruppenleiter in unserer Church für den Soccer Kids verantwortlich. Und da bedeutet Corona nichts anderes als 4-mal neu zu starten. Und zu wissen, die Kids sind da, aber sie kommen nicht mehr. Und jetzt haben wir uns seit Wochen, seit Monaten nicht getroffen. Und ja, hurra, endlich dürfen wir uns wieder treffen. Und dann kommen 5 Kinder von 15 und du denkst, wo sind die anderen 10? Und ich habe für mich entschieden, ich werde Taxifahrer. Jeden Freitagabend, ich bin Taxifahrer und ich sag eine andere Kleingruppe ab, wo lauter Erwachsene da sind, die schon so viel wissen, und ich fahre meine Jungs nach Hause. Und mittlerweile sind wieder über 20 Kids in dieser einen Gruppe. Warum? Weil einer bereit ist zu sagen, und ich bin ein Teil der Lösung. Und wir fangen wieder an. Ich weiß nicht, wie sehr ihr davon betroffen wart oder nicht, aber ich glaube, es ist so wichtig, dass wir immer wieder neu aufstehen. Dass wir genau das tun, was dieser Vers sagt: Junge Männer strauchen und fallen, aber die auf den Herrn hoffen, bekommen neue Kraft. Dass wir nicht sagen, hey, ich bin eine Flasche leer, weil ich versagt habe. Wir alle werden versagen. Und wir alle haben versagt. Amen. Da ist keiner ohne versagt zu haben. Die Bibel sagt, wir sind allzumal Sünder. So, Versagen gehört zum Leben dazu. Aber wenn ich versage, darf ich wieder aufstehen und darf die Gnade Gottes annehmen und die Heilung Gottes annehmen und das annehmen, was wichtig ist für mein Leben, was ich brauche. So, wir merken, müde sein, matt sein gehört irgendwie zum Leben dazu. Und mir war, was kann ich tun, damit ich nicht ständig wund laufe, dass ich quasi gesund bleibe? Und ich glaube nicht, dass es ganz allein in meiner Hand liegt. So, ich will gesund bleiben, also muss ich 5 Prinzipien befolgen. Aber ich glaube, dass ich nicht ganz unschuldig bin, ob ich ständig krank werde oder nicht. Gerade auch geistlich gesehen, auch seelisch gesehen. Ich kann auf mein Leben achten, so dass ich quasi nicht ständig schachmatt bin. Und was habe ich getan? Ich habe ein paar Entscheidungen getroffen für mein Leben und die würde ich euch gerne mitgeben. Das sind so ein paar Ratschläge eines mittelalterlichen Mannes. Ja, also 46 Jahre alt, 5 Kinder, meine Tochter studiert, ich stehe mitten im Leben und ich vermute, hier sind manche einiges älter, die würden euch vielleicht noch bessere Ratschläge geben. Hier meine kurzen kleinen Erkenntnisse, die einfach gut sind. Das erste ist, ich überdenke mein Leben. Weil ich merke, mein Leben verändert sich. Aus einem Single wird irgendwann mal ein Ehemann. Und wir gehen einen Lebensbund ein und der verändert uns. Und aus einer jungen Ehe segnet Gott diese jungen Ehe. Auf einmal ist ein Kind dabei und schon sind wir eine Familie mit einem Kind. Das verändert uns. Und eine Familie mit 3 Kindern und eine Familie mit 5 Kindern, das verändert uns. Und plötzlich merke ich, ein Kind ist gar nicht mehr zu Hause. Ich habe zwar gerade am Montag den Umzug meiner großen Tochter mitgetragen, also nach Leipzig gefahren, von WG 1 zu WG, quasi als Taxifahrer wieder unterwegs. Aber die Last für meine Tochter muss ich nicht wirklich tragen. Also bin ich jetzt eigentlich Vater von 4 Kindern. Mein Sohn ist 18 Jahre alt, der hilft mir eher, als dass ich ihm helfe. Bin ich Vater von 3 Kindern. Worum geht es mir? Das Leben verändert sich. Und manchmal kriegen wir es gar nicht mit. Manchmal machen wir uns gar nicht das so richtig bewusst. Hey, ich komme in eine neue Lebensphase. Und deswegen habe ich es mir zur Angewohnheit gemacht, im Sommerurlaub, wenn wir mal richtig gut abgeschaltet haben, wenn ich im Meer schwimme, mache ich mir Gedanken, wo stehen wir gerade? Was muss größer werden und was muss kleiner werden? Und ich glaube, es ist so wichtig, dass wir klare Entscheidungen treffen für unser Leben, wo wir Prioritäten setzen müssen. Und an dieser Stelle sagt die Bibel, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Was muss größer werden? Gott muss größer werden. Sein Reich muss größer werden. Das Ewige muss größer werden. Immer. Was muss größer werden? Die Menschen deines Lebens müssen groß werden in deinem Leben. Dazu werde ich gleich noch was Wichtiges sagen. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Dass wir gemäß unserer Identität leben und nicht nur gemäß irgendeiner Rolle oder irgendeines Bildes, was wir gerne hätten. Gesund bist du dann, wenn du die Person lebst, die du bist. Dann läufst du gesund. Und wir merken immer wieder, Leute werden laufen wund, werden krank, weil sie meinen, jemand anders sein zu müssen. Oder weil sie mit 80 denken, sie sind immer noch 40. Kennt ihr solche Menschen? Und das ist Banane, das ist dumm, sorry. Und sie schaden sich und sie schaden anderen, statt zu merken, hey, ich bin 80, kurz vor der Ewigkeit. Ich habe eine ganz andere Power, als ich als 40-Jähriger unterwegs war. Ich habe vielleicht auch eine andere Aufgabe. Ich weiß vielleicht mehr und bin doch irgendwie auch begrenzter. Und jedes Alter hat was Besonderes. Es geht nicht darum, dass wir ein Alter hervorheben und sagen, das ist besonders, sondern klug ist der Mensch, der merkt, wo stehe ich gerade? Und gemäß diesem Stand, wo wir sind, leben wir auch. Für mein Leben als quasi fast freischaffender Mensch ist es wichtig, dass ich einen Rhythmus habe. Dass ich weiß, an welchem Tag kommt was. Dass ich nicht nur gelebt werde. Und deswegen gebe ich mir selbst, ähnlich wie ein Kind, das in die Schule geht, einen Stundenplan, einen Wochenplan hat, gebe ich mir selbst einen Wochenplan. Am Dienstag ist unser Pastorentag. Da treffen wir uns als Staff und besprechen. Und irgendwann fahre ich meistens nach Pforzheim und halt eine Kleingruppe oder einen Gottesdienst dort. Am Mittwoch weiß ich, eigentlich kann ich mein Handy ausschalten, Mittwochmorgens, denn ich kann mich hinsetzen und eine Predigt vorbereiten. Und dafür brauche ich Ruhe. Und dafür brauche ich innere Anspannung. Am Freitag weiß ich, kommt der Kids Club und so weiter. Und mir geht es nicht um mein Ganzes, sondern mir geht es um Rhythmus. Und ich glaube, jeder Einzelne hat so einen Rhythmus im Leben. Und da ist es gut, dass wir diesen Rhythmus überdenken und sagen, was gehört da wirklich rein? Die Kleingruppe gehört in diesen Rhythmus rein. Amen. Leben teilen. Die Rangers gehören in diesen Rhythmus rein. Und vielleicht haben wir manchmal auch zu viel drin. Dann geht es eine Zeit lang gut, aber irgendwann brechen wir zusammen und da dürfen wir unser Leben überdenken. So, was gehört noch dazu? Ich habe mich entschieden, auf meine Stärken mich zu fokussieren. Wir kommen ja aus einem Schulsystem, das uns benotet. Und dann hast du die 4 in Mathe. Und dann sagt dir die Schule, du musst unbedingt die 3 bekommen, weil sonst versagst du. Und vielleicht wäre es viel klüger, wir gehen hin und sagen, Mathe ist nicht dein Ding, brauchst du nicht wirklich im Leben, fokussiere dich mal auf Englisch, wo du die 1 hast. Ist ein bisschen dummes Beispiel, aber am Ende, glaube ich, ist es gut, wenn wir im Leben irgendwann Experten werden. Und ein Experte ist nicht jemand, der alles weiß, sondern ein Experte ist jemand, der in einem Bereich wirklich Wissen hat. der wirklich gut ist, der sagt, da bin ich gut. Warum? Weil Gott mir diese Gabe geschenkt hat. Die habe ich mir nicht selbst erworben, sondern da ist eine Gabe von Gott. Aber mit dieser Gabe gehe ich arbeiten und ich nutze diese Gabe. Ich arbeite in dieser Gabe und ich werde ein Experte in dieser Gabe. Fokussiere dich nicht im Leben auf deine Schwächen, sondern fokussiere dich auf deine Stärken. Und dann wirst du effektiver da sein und es wird auch viel, viel mehr Spaß machen. Ich habe für mich entschieden, dass ich bereit bin, Menschen zu enttäuschen. Enttäuscht du manchmal Menschen? Als Pastor wirst du immer Leute enttäuschen, das kann ich dir sagen. Und ich habe für mich entschieden, dass ich, obwohl ich Menschen liebe und obwohl ich sie nicht enttäuschen will, bereit bin, sie zu enttäuschen. Weil ich nicht Gott bin, sondern nur ein Pastor, einer von vielen. Und ich bin ein Bruder, einer von vielen. Ich bin nicht Gott. Und ich glaube, manche Menschen leben so sehr in diesem, ich muss unbedingt allen Erwartungen gerecht werden. Herzlich willkommen im Burnout. Das geht gar nicht anders. Du musst nicht allen Erwartungen gerecht werden, sondern du musst im Plan Gottes leben. Und Gott hat einen Plan für dich. Und sein Plan ist nicht, dass du Auge und Ohr gleichzeitig bist, sondern entweder du bist Auge oder Ohr oder Hand, aber nicht gleichzeitig. Die Bibel spricht von Bildern und diese Bilder drücken genau das aus, dass der Einzelne von uns eben nicht eine eierlegende Wollmilchsau ist, die alles tun kann und alles perfekt tut, sondern dass Gott uns bestimmte Begabungen gegeben hat und in diesen Begabungen, in dieser Berufung dürfen wir auch sein und leben. So, was mir kam, vielleicht lesen wir nochmal diesen Jesaja-Text. Warum sagst du Jakob und sprichst du Israel, mein Weg ist verborgen vor dem Herrn und meinem Gott entgeht mein Recht? Hast du es nicht erkannt oder hast du es nicht gehört? Ein ewiger Gott ist der Herr, der Schöpfer der Enden der Erde. Er ermüdet nicht und ermattet nicht. Unergründlich ist seine Einsicht. Er gibt dem Müden Kraft und dem Ohnmächtigen mehrt er die Stärke. Jünglinge straucheln, ermüden und ermatten und junge Männer straucheln und stürzen. Aber die auf den Herrn hoffen, gewinnen neue Kraft. Sie heben die Schwingen empor wie die Adler. Sie laufen und ermatten nicht. Sie gehen und sie ermüden nicht. Ein Arzt sagte mir zu mir, wir waren im Gespräch, und es ging nicht um mich, sondern um einen Menschen, der mir nahe steht. Und dieser Psychiater sagte, Herr Schneider, im Leben von uns Menschen gibt es bestimmte Bausteine, bestimmte Säulen. Und diese Säulen sind wichtig. Ich zähle Ihnen mal 5 auf. Und wenn eine Säule abbricht, dann bricht das System des Menschen noch nicht zusammen. Und wenn die nächste Säule ausfällt, dann ist es auch noch nicht ganz so tragisch. Eine Säule wäre beispielsweise die Beziehung als Kind zu den Eltern. Und da kommt Scheidung rein und wir merken, Kinder, die in Scheidung leben oder deren Eltern in Scheidung leben, da bricht eine wichtige Säule aus ihrem Leben. Und das ist eine Tragik. Und diese Tragik gehört manchmal zum Leben. Manchmal ist man fast unschuldig und plötzlich befindet man sich drin. Und Gott warnt uns davor. Aber nichtsdestotrotz gehört es irgendwo auch zum Leben des einen oder anderen, vor allem der Kinder, die dafür gar nichts können. Und dann fällt so eine wichtige Säule raus und dann ist die Frage, ist das Leben von diesem Kind für immer kaputt oder gibt es vielleicht auch andere Lösungen? Gibt es Freunde, die es irgendwo auffangen? Gibt es eine Gemeinde, die dafür da ist? Gibt es eine Schule, wo dieses Kind, das gerade in dieser Spannung lebt, irgendwo aufgefangen wird? Das ist doch die Realität. Wer wünscht sich Scheidung? Niemand, oder? Ich kenne kein Paar, das sich trauen ließ, das gesagt haben, wir wollen uns scheiden lassen. Das macht keinen Sinn. Sondern wir haben uns alle eine Ehe gewünscht bis zum Tod und bei dem einen oder anderen ist es dann doch nicht so ganz gekommen. Und bitte, damit will ich nicht sagen, dass es okay ist oder cool oder was auch immer. Nein, gar nicht. Sondern mir geht es einfach um die Realität, die wir auch in dieser gebrochenen Welt leben. Wir erreichen ganz viele Menschen, die nicht christlich sozialisiert sind, die in solchen Situationen zu uns kommen. Ist es true story, oder? Menschen, die keine Christen waren, und sie sind in Scheidung gelandet und sie kommen mit ihren Kindern und wir merken, den Kindern fehlt etwas. Da fehlt eine Stütze im Leben, eine wichtige Stütze. Und an dieser Stelle können wir als Gemeinde eine andere wichtige Stütze sein und sagen, und wir helfen euch. Der Bezug zu den Eltern, zu den Geschwistern, der Bezug zur Schule. Kinder geraten in eine Krise, wenn die Schule komisch ist. Und ich kriege von zu vielen Kindern mit, wo Schule komisch ist. Was auch immer das bedeutet, ja. Ein Kind geht und fühlt sich einfach nicht willkommen. Ist einfach nicht gemocht in der Klassengemeinschaft. Wird einfach isoliert, wird gemobbt. Und das sind nicht Einzelfälle, sondern das sind viele Kinder, die es betrifft. Und wir merken, da wankt etwas, es tut weh, es schmerzt. Und es schmerzt nicht nur das Kind, sondern es schmerzt die Eltern. Ehen geraten in Krisen, weil die Kinder in der Krise sind. Auch true story. Da geht dein Kind in die Schule und du merkst, es kommt weder bei den Klassenkameraden noch bei den Lehrern oder die Lehrer haben es auf dem Kieker. Auch die Wirklichkeit, in der wir leben. Nicht alle Lehrer sind gute Lehrer, oder? So bei manchen denkst du, du hättest ja besser lieber einen anderen Beruf gelernt, aber ja, können wir auch nicht ändern. Und wir merken, irgendwie gehört es zum Leben dazu. Dann Freunde, Hobbys. So übertragen auf mein Leben wäre das ein bisschen anders, nämlich die Beziehung zu Gott, die Beziehung zu meiner Frau, die Beziehung zu meiner Familie, zur Gemeinde und zu meiner Arbeit. Ich möchte uns 3 Kerngedanken mitgeben, die jeden Einzelnen von uns betreffen, egal wo wir stehen, egal wie alt wir sind. Und wenn wir diese 3 Kernbereiche fokussieren, dann können wir uns selbst schützen. Der erste Bereich ist, wir alle sind. Wir alle haben eine Identität. Und die Aussage, die ich gerne euch mitgeben würde für heute Morgen, ist, lebe gemäß deiner Identität. Wenn du gemäß deiner Identität lebst, dann schützt du dich selbst und dann wirst du höchstwahrscheinlich im Großteil deines Lebens gesund leben. Der zweite Bereich ist, aus der Identität kommt die Beziehungsebene. Weil ich verheiratet bin, pflege ich die Beziehung zu einer ganz bestimmten Frau, nämlich meiner Frau. Macht Sinn, oder? Aber ich bin verheiratet, das ist ein Teil meiner Identität. Ich bin nicht nur verheiratet, sondern verheiratet mit einer ganz bestimmten Person. Wir sind einen Lebensbund eingegangen. Ich bin verheiratet mit der Pia. Pia verändert mich und ich verändere sie. So, und deswegen, weil wir sind, leben wir in dieser Beziehung. Und Menschen laufen dort wund, wo sie andere Beziehungsschwerpunkte setzen, als sie eigentlich sein sollten, als ihre Identität eigentlich sagt. Du bist verheiratet, aber du lebst, als wärst du nicht verheiratet. Du hast Kinder, 5 an der Zahl, und du lebst, als hättest du keine Kinder. Das ist ungesund. Seid ihr bei mir? Es ist nicht gesund, wenn wir nicht gemäß dem leben, wer wir sind. Und deswegen ist so wichtig, dass wir uns schauen, wer sind wir? Wer bin ich? Wer bin ich auch vor Gott? Und wir reden als Gemeinde ganz oft über diese neue Identität, die wir haben und die ist ganz, ganz wichtig. In Christus sind wir eine neue Schöpfung. Wir sind Kinder Gottes. Wir sind Freunde Gottes. Halleluja. Der Himmel wartet auf uns, aber wir sind eben nicht nur geistlich. So, diese anderen Ebenen sind genauso real und das Geistliche darf das Natürliche durchdringen. Weil ich verheiratet bin und weil ich ein Kind Gottes bin, darf ich meine Ehe im Lichte Gottes leben. Amen. Weil ich verheiratet bin und weil ich ein Kind Gottes bin, weil ich ein Freund Gottes bin, darf ich immer wieder neu die Kraft Gottes in meine Ehe hineinbringen. Darf ich immer wieder den Gedanken Gottes, den Plan Gottes, den Willen Gottes für meine Ehe hineinbringen, hineinrufen, darf auf seinen Trost, seinen Beistand, seine Hilfe rechnen. Aber es beginnt damit, dass ich weiß, wer bin ich? Und aus diesem Wer bin ich, lebe ich die Beziehung meines Lebens. Und der dritte Bereich, und das ist dann quasi das, was man sieht, ist die Aufgabe, die das mit sich bringt. Ich möchte das mal ein bisschen buchstabieren. Und vielleicht sagst du, hey, ist ein bisschen komisch, aber ich glaube, wenn du die Predigt verstehst, dann wird sie zum Segen für dich. Wer bin ich? Wer bist du? Das Erste, was wir alle sind, ist, wir sind ein Geschöpf. Wir sind nicht der Schöpfer. In diesem Jesaja-Vers geht es einerseits um uns Menschen, die wir Geschöpfe sind, die wir schwach sind, die wir begrenzt sind, die wir müde werden. Und es geht um diesen Ewigen, der niemals müde wird. Du bist nicht Gott. und ich auch nicht. Amen. Es ist ganz, ganz wichtig. Wir sind nicht Gott. Manche Christen leben, als seien sie Gott. Und sie landen im Burnout, aber du bist nicht Gott. Gott ist immer noch Gott. Wir müssen jetzt auch den Krieg in der Ukraine nicht beenden. Das können wir auch gar nicht. Und wer denkt, er muss es tun, der läuft dabei wund. Sondern wir können zu dem gehen, der es kann, nämlich Gott. Gott kann es. Aber Gott schenkt uns auch den freien Willen, das wissen wir, großes Thema und so weiter. So, das erste ist, ich bin ein Geschöpf. Das zweite ist, wer bin ich? Ich bin sein Geschöpf. Ich bin nicht irgendwie zufällig da und es gibt einen unpersönlichen Gott. Ich kenne den gar nicht, ich kenne nichts von ihm, ich weiß nicht, wer er ist, sondern du und ich und jeder Mensch auf dieser Erde und jedes Tier, jede Pflanze ist Geschöpf von Yahweh, ist Geschöpf von Jesus, ist Geschöpf dieses einen Gottes, der sich offenbart hat, der uns zeigt, wer er ist. Der uns zeigt, dass er uns für sich geschaffen hat. Wir wurden nicht nur geschaffen, sondern wir wurden als sein Gegenüber geschaffen. Wir wurden für ihn geschaffen. Wir Christen betonen nicht, dass wir Menschen geschaffen wurden, sondern wir Christen betonen, dass wir von Gott für Gott geschaffen wurden. Für eine Liebesbeziehung. Wer bin ich? Zuallererst, bevor ich verheiratet bin, bevor ich Vater bin, bevor ich was auch immer, bin ich ein Gegenüber Gottes. Das ist der erste Punkt und das ist auch ganz, ganz wichtig. Ich bin sein Geschöpf. Gott hatte einen Plan, als er mich erschuf. Gott hatte einen Gedanken, als er mich erschuf. Gott hatte viele Gedanken, als er dich erschaffen hatte. Und er hat dich, und zwar jeden Einzelnen von uns, für sich geschaffen, damit wir in Beziehung mit ihm leben. Amen. Das ist wichtig. Wenn wir diesen Punkt hinbekommen, dann werden wir merken, das ist so ähnlich bei den Knöpfen. Neulich hat mein Sohn die Knöpfe, ihr kennt das Beispiel, falsch, und dann musst du es entknöpfen. Und das merken wir auch mit vielen Menschen, wenn sie es nicht verstehen, dass wir einen Schöpfer haben und dass dieser Schöpfer ein liebender Vater ist, dann stimmt so manches in ihrem Leben nicht. Und dann muss man das entknöpfen und sagen, der erste Knopf ist, du bist nicht zufällig da, sondern es gibt einen Schöpfer. Der zweite Knopf ist, dieser Schöpfer hat geredet, er hat sich offenbart, er ist Mensch geworden. Die ganze Bibel spricht von der ersten bis zur letzten Seite von diesem Gott, der uns Menschen sieht. Amen. Wir sind sein Geschöpf. Wer bin ich? Ich bin Geschöpf von Jesus und du auch. Und das gibt mir Identität. Deswegen falle ich nicht jeden Tag in ein Loch, weil ich weiß, der beste Gott, den es überhaupt geben kann, ist mein Gott. Es gibt nur einen, aber der ist so gut, besser kann man sich ihn gar nicht vorstellen. Das nächste, was ich bin, ist, ich bin ein Kind. Jetzt bin ich ein großes Kind, aber nichtsdestotrotz wurde ich gezeugt von meinen Eltern. Ich kam nicht in eine namenslose Welt hinein, als mit Roboter als Bezugsperson, sondern ich wurde gezeugt aus Liebe zwischen Peter und Ursula. Das sind meine Eltern. Und in dieses Setting wurde ich hineingeboren. Und das ist auch für mich wichtig, dass ich das ehre, dass ich weiß, ich bin Kind von. In der Bibel lesen wir immer wieder Sohn des, Sohn des. Mein Name ist David Schneider und das ist unsere deutsche Kultur. Die jüdische Kultur wäre David Sohn des Peters. Die christliche Kultur wäre David Sohn des Peters und der Ursula, / der Esther. Warum zwei Mamas? Weil meine Mutter gestorben ist und eine andere Frau mich adoptiert hat. So, das ist meine Geschichte, das bin ich. Und das setzt mich in Bezug. Und als Kind wachse ich in diesem Geschützten, bei diesen großen, lieben Eltern auf. Und wenn ich dann erwachsen bin, weiß ich, irgendwann kommt der Tag, wo meine Eltern schwach sind. Und dann sage ich nicht, was habe ich mit euch zu tun, sondern sie sind meine Eltern. Ein Riesenproblem, schon bei Jesus ein Riesenproblem. Warum? Weil wir Menschen Egoisten sind. Und Gott kommt hinein und sagt, nein, ich habe dich geschaffen in Familie. Ich bin Kind Gottes, das verändert alles. Ich bin ein Mann. Und das will ich ganz laut betonen. Ich wache nicht morgens auf und überlege, bin ich jetzt ein Mann oder eine Frau oder ein Zwitter oder was auch immer. Noch bevor die Eizelle, die Samenzelle, die Eizelle befruchtet hat, stand fest, dass ich ein Mann würde vom Plan Gottes. Und in dem Moment, wo die Befruchtung stattfand, und das ist noch bevor, 9 Monate bevor der Geburt, stand fest, dieser Mensch wird ein Mann sein. Diese Identität, die haben wir uns nicht ausgedacht, die habe ich nicht ausgedacht, die liegt auch nicht in meiner Hand, herzlich willkommen, sondern die gibt Gott dir, dein Schöpfer. Dein Schöpfer geht hin und sagt, du bist ein Mann und du bist eine Frau. Und ich glaube, so viele Themen wären so einfach, wenn wir sie einfach von vorne definieren würden, schauen, wie läuft es denn? Gott hat es einfach festgelegt und so ist es. Und ich glaube, jeder Mensch, der gegen seine gottgegebene Festlegung, Identität lebt, wird wundlaufen. Wundlaufen und schadet sich selbst am Ende. Und wir müssen sie nicht anprangern, ganz im Gegenteil. Sie sind arme Menschen und sie brauchen unsere Hilfe, aber nichtsdestotrotz schaden sie sich selber. Ich bin Ehemann von Pia Schneider oder Pia Dennhöfer eigentlich. Sie hat meinen Namen übernommen. Und warum das mir wichtig ist, weil es keine Person in meinem Leben gibt, die so einen Einfluss hat wie Pia. Wir sind von einen gottgegebenen Bund eingegangen. Und wenn du verheiratet bist, dann gilt es genau dasselbe auch für dich. Es gibt keinen Menschen in deinem Leben, der solch einen Einfluss auf dein Leben hat wie dein Partner. Amen. True story. Ich habe das unendlich oft beobachtet. Unsere Jugendpastoren, Singles, verliebt, verlobt, verheiratet, Vater, und sie sind ganz andere Menschen. Und ich denke mir, was ist mit euch passiert? Und was passiert ist, ist ganz einfach. Liebe und Vaterschaft. Und auf einmal denken sie komplett anders. Ist so. Ich bin umgeben von lauter anderen Menschen. Warum? Weil sie Entscheidungen getroffen haben für ihr Leben, die ihr Leben verändert haben. Sie sind eben nicht mehr alleine, können nur für sich entscheiden, sondern ihre Entscheidung ist die Entscheidung für sich und für den Partner. Und Liebe setzt den Partner an erste Stelle. Und auf einmal merkst du, und das ist gut, du hast nicht mehr mit Tommy zu tun, sondern mit Tommy und Manuela. Nicht mehr mit Sam zu tun, sondern mit Sam und Julia. Nicht mehr mit Simon zu tun, der ist noch nicht verheiratet, sondern Simon und. Und das verändert uns. True story? Und wisst ihr, an der Stelle laufen Leute auch wund, wenn sie das, ach ja, ich bin zufällig verheiratet, aber es verändert mein Leben nicht. Nein, es verändert dein Leben. Es stellt dein Leben auf den Kopf. Und du läufst wund, wenn du das nicht respektierst. Ich bin nicht nur verheiratet, sondern ich habe einen Bund mit einer ganz konkreten Frau, bin ich eingegangen und diese eine konkrete Frau verändert mein Leben. Ich bin eigentlich David und Pia. David, Pia, Sohn des Peters und der Ursula Esther. Also, wie heiße ich? David Schneider. Aber wenn du wirklich in mein Leben hineintauchst, dann merkst du, eigentlich bist du eher David Pia. Verheiratet und hast dann Sohn das und hast Kinder bekommen. Das macht ganz viel von meiner Identität aus. Ich weiß nicht, Laupheim hat, glaube ich, ganz, ganz viele Kinder, beziehungsweise diese Gemeinde hier. Und da bin ich einer von euren, einem Bruder. Also wir sitzen quasi im selben Boot, ja? Das verändert uns, dass wir nicht ein Kind haben, sondern 3 oder gar 5. Mit einem Kind kannst du dich Vater nennen. Aber es ist ein Unterschied, ob du Vater von einem Kind oder von 5 oder von 10. Wer ist größer? Es geht hier nicht um größer sein, sondern du hast mehr Verantwortung. Du hast mehr Lasten zu tragen. Das darf ich gar nicht sagen, aber das ist die Wahrheit, nicht wahr? Ich habe das letzte Jahr gesagt, habe dann richtig Stress bekommen mit meiner Frau. Kinder sind noch keine Last. Doch, Kinder sind Lasten. Aber nicht Lasten, die wir uns abwählen oder was auch immer, sondern für die wir uns entscheiden und dann leben wir damit. Das macht was mit meinem Leben. Warum gehe ich diese Übung? Weil ich gerne hätte, dass du für dich überlegst, wer bist du und dass du sagst, Gott, hilf mir, gemäß meiner Identität zu leben. Und ich glaube, manch ein Burnout, manch ein an sich wundlaufen, manch ein es wird schwierig, wäre weg von heute auf morgen, wenn wir gemäß unserer Identität leben würden. Ich habe nicht Kinder, sondern ich bin Vater von. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Haben verändert unsere Identität nicht. Und die Kinder, sorry, ich habe gerade erzählt, meine Tochter ist am Studieren, die ist de facto schon weg. Aber nichtdestotrotz bleibe ich ihr Vater und sie bleibt meine Tochter. Diese innere Beziehung, diese geistliche Beziehung, diese Verantwortungsebene bleibt für immer. Ich bin Vater von 5 Kindern, so wie ich auch Sohn von einem Vater bin. Ich bin Pastor. Ob das ein Teil meiner Identität ist, vermute ich ja. Zumindest darf ich diesen Job seit vielen, vielen Jahren ausüben. Und habe diesen Job nicht zufällig gewählt, sondern es war Leidenschaft, es war Interesse, es war ein Herzschlag. Letztendlich darf ich das leben, was ganz stark in mir steckt. Das verändert mich natürlich. Und ich will nicht ein Pastor sein, der sagt, jetzt muss ich wieder zur Arbeit, sondern ich liebe meine Arbeit. Vielleicht bist du Ingenieur. Und ich vermute, du bist nicht Ingenieur geworden, weil du mathematisch einfach eine Niete bist, sondern vermutlich hast du einen Draht dazu. Dann bitteschön, geh nicht zur Arbeit und sag, jetzt muss ich zur Arbeit gehen. Sondern du darfst darin leben, worin du begabt bist von Gott. Und das ist cool. Ich bin heute 46 Jahre alt. Vielleicht kennt ihr die Karten, wo man sich gegenseitig beglückwünscht und man wird jünger gemacht. Als ich neulich Geburtstag hatte, wurde mir gratuliert und sagt, David, herzlichen Glückwunsch zum 35. Und mir war so, sorry, ich bin nicht in der Midlife-Crisis, die hatte ich mit 25. Ich bin heute ein stolzer 46-Jähriger und ich wünsche mir irgendwann mal ein dankbarer 88-Jähriger zu werden. Aber ich wünsche mir, zu dem Alter zu stehen, in dem ich bin. Jede Lebensphase hat was Gutes. Jeder hat was Herausforderndes. Aber es ist affig, so zu tun, als wäre man nicht in der Lebensphase. Seid ihr bei mir? Also diese Menschen, die sich mit 60 geben, als seien sie 30, da denkt man immer, nicht ganz gesund. So, lebe gemäß deiner Lebensphase. Wenn du jung bist, dann bitte sei jung. Leb nicht wie ein Alter. Ich kenne 20-Jährige, die sind schon so alt. Und dann schaue ich meinen 18-Jährigen an und ich denke, du lebst wirklich als 18-Jähriger. Du machst so viel verrückte Sachen, alles völlig in Ordnung. Ich feiere es. Wenn ich das machen würde, wäre es affig. Aber er ist 80. Er ist 18. Und wenn ein 80-Jähriger das machen würde, dann wäre es wirklich komisch. Und ich glaube, an dieser Stelle laufen Menschen auch wund, weil sie meinen, sie müssen immer jung bleiben. Hier in dieser Erde bleiben wir nicht jung. Und eigentlich ist es ein Segen, dass wir nicht jung bleiben, denn sonst wären wir jung gestorben, oder? Der Alterungsprozess, der greift uns alle und niemand stirbt an Jungsein. So, wenn du alt geworden bist, dann hat Gott dir Jahre gegeben, hat Gott dich gesegnet. Und mir ist, ich möchte nicht, dass Gott ein Jahr aus meinem Leben, egal wie dieses Jahr war, streicht. Hast du schon mal diesen Gedanken gehabt, das Jahr 2020 könnte man jetzt einfach streichen? Oder 2021? Ich glaube, würden wir eine Umfrage machen, ganz Deutschland wäre dafür. Aber diese Jahre prägen uns. Diese Jahre verändern uns. Du hast in diesen Jahren Dinge gelernt, die du nur in diesen letzten beiden Jahren lernen konntest. Nur unter diesen Umständen. Und sie sind wertvoll für dein Leben. Wir lernen doch in Krisen, oder nicht? Seid ihr bei mir? Ich meine, wir tun das ja, wir können es ja eh nicht, also denken wir nicht groß darüber nach. Aber wie viele Menschen denken, werde ich jetzt irgendwas zurückdrehen können? Und nein, auch die Fehler sind wertvoll in unserem Leben. Gott geht nicht hin und sagt, den Fehler, den du begangen hast, Zeitreise, den kannst du jetzt ungeschehen tun. Sondern du darfst aus deinem Fehler lernen. Aber das, was wahr ist, das wird nicht ungeschehen werden. Die Schuld davon, die vergibt Gott. Halleluja. Aber wir dürfen Lernende bleiben. Lebe gemäß deiner Identität. Und da bin ich bei der zweiten Ebene und ich mach's kurz. Aus der Identität kommt die Beziehung heraus. So, wer bin ich? Ich bin Geschöpf. Ich lebe nicht, als wäre ich mein eigener Schöpfer oder als wäre ich zufällig da, sondern ich lebe, als bin ich Geschöpf, weil ich Geschöpf bin. Und ich bin sein Geschöpf und deswegen suche ich die Beziehung zu meinem Schöpfer. Also das ist gar nicht so, oh, ich liebe Gott mehr als alle anderen und deswegen rede ich mit Gott. Nein, ich bin sein Geschöpf, deswegen rede ich mit Gott. Das ist für mich mal nicht mal die Frage, ob ich mit Gott rede oder nicht. Nicht mal die Frage, ob ich ihm nachfolgen will oder nicht. Ich will es tun, weil er mein Schöpfer ist. Amen. Das ist so wichtig, dass wir wirklich verstehen, wer wir sind. Wenn wir verstehen, wer wir sind, dann leben wir gemäß unserer Identität. Das heißt, wir leben als Kinder Gottes. Wir leben als Geschöpfe Gottes. Dann bin ich geistlich gesehen etwas, was du auch bist, wenn du an Jesus glaubst, nämlich eine neue Kreatur. Ich bin Freund Gottes, ich bin Kind Gottes und ich umarme das ganz bewusst. Gott hat mir Eltern gegeben, die spielen heute nicht mehr die Rolle wie vor 46 Jahren. Ich bin kein Baby mehr, kein Kleinkind mehr, kein Teenie mehr, aber ich habe immer noch Eltern und ich will sie ehren. Amen. Das ist wichtig. Manchmal blenden wir das aus. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir das nicht tun. Jetzt bin ich verheiratet und viele von euch, ihr seid es auch. Und ich gehe nicht den Weg und sage, jetzt bin ich seit wie vielen Jahren? 23 Jahren, 22 Jahren verheiratet. Ach, 22 Jahre, das reicht doch. Irgendwann braucht man was Neues, was ist eine neue Lebensetappe. Nein, ich bin einen Bund fürs Leben eingegangen und ich werde ich werde kämpfen bis aufs Blut, dass dieser Bund bleibt. Und ich hoffe, du auch. Dass du nicht sagst, jetzt haben wir uns halt ein bisschen auseinandergelebt. Nein, man lebt sich nicht einfach auseinander, sondern man trifft bewusste Entscheidungen, sich auseinanderzuleben. Du triffst bewusste Entscheidungen für deinen Alltag, für deinen Tag. Wach auf, man lebt sich nicht auseinander, stimmt nicht. Und ich wünsche mir, dass du morgens aufwachst und überlegst, wer bin ich? Ich bin Kind Gottes, dementsprechend lebe ich als Kind Gottes. Ich bin verheiratet und ich lebe als Ehemann. Punkt. Und wenn du als Ehemann lebst, dann möchtest du deine Frau glücklich sehen. Seid ihr bei mir? Ich glaube, es ist so gut, dass wir von dieser Identitätsgedanken das anpacken und dann merken wir, das hilft uns auf der Beziehungsebene. Ich bin Vater von 5 Kindern. 5 Kinder können eine Last sein. Ich bin nach einem langen Sonntag nach Leipzig gefahren und habe den Umzug gemacht, bin wieder zurückgefahren. Hey, ich war platt. Das ist eine Last und gleichzeitig eine Riesenfreude. Das sind Menschen mir anvertraut und ich darf das Leben mit ihnen teilen. Und ich wäre arm, hätte ich keine Kinder. Dann würde ich mir Ersatzkinder suchen, das kann ich dir sagen. Herzlich willkommen in Gemeinde. Da gibt es genügend Ersatzkinder. Und ich rufe es manchmal zu, hey Leute, es gibt genügend Menschen, die warten auf dich. Aber leb in dieser Beziehung. Leb nicht, als hätte Gott dir nicht Kinder geschenkt, sondern Gott hat dir Kinder geschenkt. Dann leb darin. Amen. Und aus dieser Beziehung kommt die konkrete Aufgabe. Die konkrete Arbeit, die Aufgabe ist quasi die To-Do für den Tag. Dass wir wissen, okay, da ist nicht nur eine, wir lieben uns, wir mögen uns, ich liebe Gott, sondern ich darf ganz konkret für ihn etwas tun. Ich darf sein Wort verkündigen. Ich darf Menschen vergeben. Ich darf beim Umzug helfen. Also dieses ganz tiefe Sein wird gelebt in der Beziehung und die Beziehung will unbedingt buchstabiert werden im Alltag. Und eine Beziehung, die im Alltag nicht buchstabiert wird, ist keine Beziehung. Denk mal an den besten Freund deines Lebens. Wann hast du zuletzt mit ihm gesprochen? Und vielleicht müsstest du sagen, der ist gar nicht mehr mein bester Freund, sondern er ist nur noch ein Bild davon. Vor 10 Jahren waren wir beste Freunde, aber seit 10 Jahren haben wir nicht miteinander gesprochen. Kennt ihr solche Menschen? So, das, was wertvoll ist, muss gelebt werden im Alltag. Ich war 2 Wochen im Tschad vor 3 Jahren und ich hatte jeden Tag mindestens, ich weiß nicht wie oft, Kontakt mit meiner Frau. WhatsApp macht es möglich. So, und ich war weg und es war für mich völlig normal. Meine Tochter ist in Leipzig und wir sagen immer, wenn sie in Leipzig ist, redet sie mehr mit uns, als wenn sie zu Hause ist. Ja, warum? Wir leben Beziehungen. Aus dieser echten Beziehungen kommt die konkrete Aufgabe. Wir essen zusammen, wir arbeiten zusammen, wir renovieren zusammen, wir teilen das Leben. Und ich möchte euch segnen, genau mit diesem Gedanken, dass du für dein Leben überlegst, wer bin ich? Wer bin ich von Gott her? Und in dieser Identität, in diesem Sein will ich leben. Und vielleicht merkst du, das eine oder andere ist schiefgegangen in deinem Leben. dann fordert Gott dich heraus und sagt nicht, es war alles Mist, sondern kehr um, tu es neu. Siehe, ich mache alles neu. Vielleicht warst du ein schlechter Vater oder warst ein passiver Vater, hast dich nicht wirklich bemüht um deine Kinder. Dann bitte ergreif dieses Etikett nicht und sag, ich bin David Schneider, ich bin ein schlechter Vater. Sondern sag, ich bin David Schneider und ich war ein schlechter Vater und ich will ein guter Vater werden. Oder ich war ein sehr passiver Ehemann und das bin ich halt. Und vielleicht kennt ihr diesen Satz, den Menschen so oft sagen, so bin ich halt. Und das glaube ich gar nicht. Ich glaube nicht, dass du so halt bist. Sondern ich glaube, das sind ganz klare Entscheidungen, die wir treffen, eine schlechte Version von dem zu sein, wer wir eigentlich sein könnten. Und Gott ruft dir zu, lebe gemäß dem Plan Gottes für dein Leben. Wisse, wer du bist vor Gott. Und leb darin. Da ist viel Raum für Wachstum für jeden von uns. Aber diese Predigt will dich nicht überfordern, sondern will dir einfach diesen Tipp geben, überleg mal dein Leben, wer bist du und leb gemäß dem. Bist du Kind Gottes? Dann komm in den Gottesdienst. Bist du Kind Gottes? Dann teil das Leben mit anderen. Geh in die Kleingruppe. Oder leite eine Kleingruppe, leite eine Ranger-Gruppe, das ist auch eine Kleingruppe. Ja, bist du Kind Gottes, dann bring dich ein. Aus unserer Identität heraus definiert sich unser Leben. Und ich glaube, wenn wir das konkret, jeder Einzelne von uns macht, dann werden wir bald eine noch gesündere Gemeinde sein. Amen.